Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Am Sonntag wird in Österreich gewählt und deshalb ist heute, am Dienstag, ein Mann bei uns, der aus Österreich kommt und der die politischen, medialen, künstlerischen Umstände in Österreich sehr gut kennt. Guten Morgen und herzlich willkommen, David Schalko.
Guten Morgen.
Wie ist die Stimmung in Österreich aktuell?
Unterschiedlich, je nachdem, wo man steht.
Gut, dann fangen wir mit dem jungen Altkanzler Kurz und seiner ÖVP an.
Der jüngste Altkanzler der Welt.
Ja, wie ist da die Stimmung?
Ja, ich glaube, dass der recht gelassen sein kann, weil ihm ja eh nichts passieren kann. Also da ist eher die Frage, wie hoch wird der Abstand sein zu den anderen.
Ja.
Das ist noch ein bisschen schwierig einzuschätzen, aber irgendeine Ibiza-Geschichte, die ihm geschadet hätte oder so, das glaube ich.
Also ich habe heute Morgen nochmal die letzten Umfragen angeguckt, da liegt die ÖVP bei 33-35%.
Ja, das ist realistisch.
Gefolgt von der FPÖ, Klammer auf, Ex-Strache, Klammer zu, und der SPÖ mit jeweils um die 20%.
Ja, also zwischen SPÖ und FPÖ wird es sicher eine Art Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei ich eher davon ausgehe, dass die SPÖ mit 2-3% vorne liegen wird. Aber natürlich ist es erstaunlich sozusagen, dass der FPÖ das Ibiza-Video so gut wie nicht geschadet, vielleicht sogar ein bisschen genützt hat.
Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, es gibt viele Erklärungen. Ich glaube, eine, die für mich recht nachvollziehbar klingt, ist, dass diese Art der Gerierung sozusagen eigentlich fast Empathie erzeugt beim FPÖ-Klientel. Und Moral sozusagen ja gar nicht so eine richtige, wichtige Kategorie bei der FPÖ ist. Bei der FPÖ, mit dem Klientel, wird der Moral eher als etwas, was verhöhnt wird oder belächelt wird sozusagen oder was als was Naives empfunden. Deswegen glaube ich nicht, dass die Messages im Ibiza-Video jetzt besonders schockierend waren für die FPÖ-Klientel, und betrunken war jeder schon so ungefähr und die Blödsinn hat auch schon jeder geredet. Also ich glaube, so in diese Kategorie fällt das, und es verstärkt sozusagen eigentlich das Gefühl, wir gegen die anderen, und man kann sich da positionieren. Also ich glaube, dass die das dann auch recht clever in der Nachbearbeitung gemacht haben.
Wie sieht's bei den Sozialdemokraten in Österreich aus?
Das ist so wie überall in Europa, ein bisschen traurig.
Okay. Die haben eine relativ neue Spitzenkandidatin. Ja. Wie kommt die rüber und wie kommt die vor allem bei ihrem Klientel an?
Naja, ich glaube, das Tolle, also das Gute ist sozusagen, dass mal eine Frau an der Spitze dieser Partei steht, das muss man einfach mal sagen. Das allein reicht halt aber noch nicht für ein politisches Narrativ, denke ich. Und das ist das halt, was der Sozialdemokratie ein bisschen fehlt, ist dieses Talent, etwas mit einer Geschichte zu verbinden. Der Kurz hat eine ganz klare Geschichte. Es ist die Wiederauferstehung eines Kanzlers, der gegen den Willen des Volkes abgewählt wurde, und er holt sich die Kraft aus dem Volk und kommt zurück. Das ist ein ganz klares Narrativ.
Aha.
Das kennen wir aus Ben Hur oder aus Rocky. Oder und das, so ein Narrativ fehlt sozusagen den Sozialdemokraten.
Dann gibt es noch, um die Geschichte mit den Parteien abzuschließen, die Grünen bei ein bisschen was über 10% aktuell, was die Umfragen angeht.
Ja, da würde ich sagen, dass die stärker sein werden, aber das ist nur ein Gefühl. Aber
dann noch die neoliberalen Neos liegen aktuell knapp unter 10%.
Ja, das klingt alles sehr realistisch. Bei den Grünen hätte ich gesagt, dass es zwischen 13% und 14% auch werden könnten. Das liegt jetzt aber auch ein bisschen daran, wie sich die Unentschlossenen verhalten.
Wenn Sie die nächste Koalition tippen müssten, Stand jetzt, welche wäre das?
Deutet sehr viel auf Schwarz-Blau wieder hin, weil das wahrscheinlich die unkomplizierteste Variante für den Kurz ist, trotz Ibiza. Und wenn da sozusagen der Kickl, der Innenminister war, nicht Teil der Regierung ist, dann steht er dem sozusagen nichts im Weg und man geht den begonnenen Weg weiter, und die FPÖ dient sich ja auch sehr an. Also alles andere ist schon sehr kompliziert.
Dieses berühmt-berüchtigte Strache-Ibiza-Video, hat das das Land verändert, Ihrer Einschätzung nach?
Ich glaube nicht, dass es das Land verändert hat, sondern es hat eher Dinge sichtbar gemacht, von denen jeder gewusst hat, dass sie stattfinden, aber sie sind halt nicht haptisch greifbar sind sozusagen.
Was meinen Sie mit Dinge?
Naja, ich glaube, dass wie Politik in Österreich funktioniert und dass sie per se sehr korrupt ist und dass sie überall ihre Finger im Spiel hat, vor allem was die Medien betrifft oder auch die Verschränkung mit Großunternehmern. Das hat man an diesen Spenden Auflistungen gesehen, dass die immens ist. Und das ist halt ein sehr kleines Land, das sehr, wo diese Verschränkungen halt auf sehr dichtem Raum passieren. Mhm. Und deswegen agiert die Politik bei uns nicht unabhängig.
Wie haben denn die Medien eigentlich auf diese Strache-Geschichte reagiert? Also ORF als öffentlich-rechtlicher Rundfunk- und Fernsehsender, die Kronenzeitung als wichtiges Boulevardblatt beispielsweise?
Die Kronenzeitung hat reagiert, wie jemand reagiert, der beleidigt wurde, weil die wollten ja vom Strache in dem Video gekauft werden und sind auch dementsprechend verhöhnt worden. Also die haben sich sozusagen vom Strache gelöst, klar. Und die Medien haben sich natürlich in Österreich drauf gestürzt. Das ist ja auch ein sehr großer politischer Skandal, auch wenn er jetzt so fast schon ein bisschen in Vergessenheit gerät. Aber man wird kaum Pendants finden, die eine ähnliche Schlagkraft hatten eigentlich, wo einem das so vor Augen vorgeführt wird. Aber es ist eher erstaunlich, dass das kaum noch eine Rolle spielt. Also da sieht man, wie vergesslich sozusagen auch das in Zeiten des Internet der Wähler ist, wie schnell das sozusagen kein Thema mehr eigentlich ist. Oder wie wenig Relevanz das in einer politischen Welt hat eigentlich.
Ich glaube, das wichtigste Thema der alten Koalition, bestehend aus ÖVP und FPÖ, war die Flüchtlingsfrage. Ist das auch aktuell bei beiden Parteien das wichtigste politische Wahlkampfthema?
Ja, sowohl die ÖVP als auch die FPÖ versuchen natürlich jedes Thema mit der Flüchtlingsthematik zu verknüpfen. Klar, weil sie haben ja auch nichts anderes. Das ist ja sozusagen der Hauptpunkt, wie man Wähler fängt in deren Sicht. Was ich ein bisschen enttäuschend finde, ist, dass das Thema Klimawandel so halbherzig mitgenommen wird und sogar das versucht er kurz in Wahrheit über Migrationsflüchtlinge noch mit Migration zu verbinden. Da sieht man halt sozusagen, dass Politik auch ein sehr zynisches Geschäft geworden ist und das da verstehe ich auch ein bisschen die Enttäuschung der Leute mit der Politik oder dass sie denen nicht mehr große Lösungen zutrauen. Man spürt da nicht, dass da an einem Strang gezogen wird, der wirklich so ein großes Problem lösen will.
Die Zurückhaltung der österreichischen Parteien und Politiker in Sachen Klima hängt aber doch möglicherweise auch damit zusammen, dass es den Österreicher oder die Österreicherin an und für sich nicht so schrecklich interessiert, oder?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eigentlich so wie überall auf der Welt. Also erstens ist es eine Generationsgeschichte. Ich glaube, dass früher war das in Österreich ein sehr präsentes Thema, also über Mülltrennung und etc. Es waren auch Plastikflaschen eine Zeit lang verboten in Österreich zum Beispiel. Es hat sich dann irgendwann einmal versandet, so vor 15 Jahren, und seitdem ist es kein großes Thema mehr. Ich glaube, es hat mit dem Ende der saure Regendebatte, so kommt es einem fast vor irgendwie. Und der Österreicher glaubt immer, dass Österreich ganz weit vorne ist, umweltpolitisch, nur weil wir keine Atomkraftwerke haben. In Wahrheit ist Österreich aber ein Schlusslicht bei den CO2-Emissionen und der Handlungsbedarf wäre immens. Und es gibt eigentlich kaum ein Land, wo Umweltpolitik so ignoriert wird wie in Österreich, muss man ehrlicherweise sagen.
Die Vita und die künstlerischen Talente des David Schalkow. Fangen wir mit der Fernsehgeschichte an. Als Fernsehproduzent ist das Ihr eigentlicher Brotberuf?
Nein, das Produzieren kam irgendwann mal dazu, weil ich Herr meiner Dinge sein wollte sozusagen. Also wir produzieren in erster Linie eine Late-Night-Show für den ORF mit Christian Stermann in Österreich und in Deutschland.
Seit vielen Jahren erfolgreich.
Genau, in Deutschland Ringelstädter jede Woche für den PR. Mhm. Und sonst machen wir eigentlich fast nur fiktionale Sachen, wo ich Regie führe. Also wir sind ja auch eine relativ kleine Firma. Aber es geht da eigentlich in erster Linie um Freiheit.
Ja. ORF Tatorts, haben Sie wie viele gemacht?
Wir haben 3, glaube ich, produziert. Ja.
Mit dem berühmten und netten und sympathischen Harald Krasnitzer.
Genau.
Dann gibt es noch den Filmemacher, der in welchen verschiedenen Genres unterwegs ist.
Naja, also die letzten Jahre waren sie in erster Linie Fernsehserien. Ne? Also Braunschlag, Altes Geld, M, Eine Stadt sucht einen Mörder war das letzte, das in Deutschland auch lief. Jetzt bereite ich gerade eine Serie für Sky vor. Also das ist auch so ein bisschen mein Metier. Also ich mache eigentlich Serie am liebsten, weil da hat man genau den richtigen Erzählraum, den man gern schreibt und den man gern inszeniert. Und und jetzt so, ich glaube so ab 50 wird es mich wieder zum Kino ziehen, ist mein Gefühl.
Sie haben es angesprochen, Eine Stadt sucht einen Mörder, dieses Remake dieser berühmten Fritz-Lang-Geschichte. Mhm. Warum haben Sie sich an die herangetraut?
Genau, also man denkt sich ja dann irgendwie, man überlegt schon zweimal, ob man das macht oder nicht. Also es ist klar. Es hat eigentlich, es ist ein bisschen das Abbild einer politischen Depression, vor allem in Österreich, und auch einer gesellschaftlichen Depression. Und zwar dieser Vergleichsmoment zwischen 31 und dem Heute sehr wichtig. Welche Parallelen, welche Unterschiede gibt's? Und weil sich's auf eine gewisse Art ähnlich wie ein Vorabend anfühlt, aber auch auf eine gewisse Art nicht. Also es gibt ja auch Unterschiede. und das darzustellen und das, die Idee sozusagen, die Stadt zur Protagonistin zu erklären und nicht einen Hauptdarsteller im klassischen Sinn zu haben, ist auch etwas sehr Zeitaktuelles. Also es ging jetzt nicht darum, sich sportlich mit dem Fritz Lang zu messen, das wäre auch lächerlich, sondern es ging darum, dieses Konzept ins Heute zu übertragen.
Letztendlich. Aber wenn Sie es ansprechen, dieses Österreich Anfang der 30er Jahre, also auch mit diesem beginnenden Nationalsozialismus. Bei Ihren Recherchen sind Sie da auf Dinge gestoßen, die Sie so noch gar nicht gekannt haben?
Naja, ich bin eher auf der anderen Seite, wie ich für meinen Roman Schwere Knochen recherchiert habe, da bin ich auf viele Dinge gestoßen bei der Recherche, die ich nicht kannte. Bei M war das ja weniger Recherche, sondern da ging es ja eher um einen Befund der heutigen Zeit. Und der ist natürlich immer sehr subjektiv, das ist klar, aber der steht da eher im Vordergrund, dass es ein atmosphärischer Befund ist von einem Europa, das ein bisschen in so einer Dämmerung sich befindet, ist mein Gefühl.
Wie weit würden Sie sagen, kann man Parallelen ziehen zu unserer Zeit? Nicht nur was Österreich angeht, sondern Europa?
Zum alten Film, meinen Sie? Naja gut, man merkt, dass es natürlich einen Rechtsruck gibt in der Gesellschaft, dass der Schrei nach dem starken Mann und die Sicherheitspolitik und die Vermobisierung, die jetzt aber weniger auf den Straßen als im Netz vielleicht stattfindet, das sind alles starke Ähnlichkeiten. Eine Gesellschaft, die gespalten ist, die auseinanderbröselt ein bisschen, wo in die Politik ein großes Misstrauen herrscht. Aber eben der Ruf nach den starken Einzelpersönlichkeiten, die die Probleme lösen, das ist vielleicht das Augenfälligste. Und natürlich auch eine Form der Ratlosigkeit und Depression in der Gesellschaft, die aus irgendeinem Grund halt zu wenig Perspektiven sieht.
Ihr aktueller Roman, Die schweren Knochen, der Ausflug, den Sie unternommen haben in die Wiener Halb- und Unterwelt, nicht aktuell, obwohl waren Sie aktuell auch dort?
Naja, man redet mit Leuten, die noch Leute von früher kennen, sagen wir es mal so.
Aber nicht mehr so arg viele.
Na, sind wir nicht mehr so viele über.
Ja. Wie sieht die Szene heute aus?
Ich glaube, das ist völlig anders. Früher gab es ja sowas wie eine Art Ehrenkodex und ein Milieu, das sozusagen wie so eine Parallelwelt funktioniert hat, wie eine Parallelgesellschaft mit Hierarchien und mit eben einem Ehrenkodex eigentlich. Da wurde das Handwerk auch noch hochgehalten, unter Anführungszeichen, heute durch das Internet und auch dort ist die Globalisierung natürlich da, ist das eine völlig andere Welt, also atmosphärisch. Also brutal war das immer natürlich, aber atmosphärisch war das natürlich in der Vorkriegs- und Nachkriegszeit was anderes.
Also brutal, wir erinnern uns an den Minusmann Heinz Sobotta, 70er Jahre,
genau.
Ein extrem gewalttätiger Zuhälter. Die Jungs, die Sie dann aufgespürt haben, dann gehen wir noch weiter zurück, ich glaube in die 30er Jahre. Was waren das für
Typen? Also die Geschichte beginnt in den 30er Jahren und der tatsächliche Beginn der Geschichte ist eigentlich, dass vier Kleinganoven, die mehr so Tresore aufbrechen etc., beim falschen Einbrechen, nämlich bei einem Nazi-Bonzen am Tag des Anschlusses in Wien und deswegen ins Konzentrationslager kommen und dort eigentlich zu Kapitalverbrechern ausgebildet werden. Und das ist auch in der Realität so gewesen, dass ja viele Ganoven im KZ waren, die dann später als Mörder aus dem KZ rauskamen, weil sie dort die Kapos waren. Und daraus ist ein wahnsinnig brutales Unterweltsystem entstanden, vor allem in Wien. Das war eine sehr berüchtigte Unterwelt, die bis nach Hamburg gewirkt hat. Und in Kombination mit einer geteilten Stadt, die WA4 geteilt war und sehr viel Schmuggel, ist daraus eigentlich eine ganz eigene Form der Unterwelt entstanden.
Ja. Und Ihre Hauptfiguren, waren das real existierende Menschen?
Genau, der Notwehrkrutzler, wie er bei mir heißt, der 21 Mal wegen tödlicher Notwehr freigesprochen wurde, orientiert sich an einer realen Figur der Notwehr. Christa hieß der in Wien, Josef Christa, und der war auch ähnlich von der Biografie her wie in dem Roman, kann man sagen.
Ja, die anderen Figuren, wie würden Sie die charakterisieren wollen?
Ja, na, da gab es den Geschwinden, also es gab ja in Wien, das war ganz lustig, weil die ja alle so Beinamen hatten, fast wie Indianer, der Geschwinde oder der Lange oder der, und das war eigentlich immer so, dass der Name das Gegenteil von dem gesagt hat, was ist, also der Geschwinde war besonders langsam sozusagen eigentlich, oder der Lange war halt eigentlich sehr klein, was ist was sehr Wienerisches eigentlich immer.
Ironisch gebrochen.
Ja genau, eigentlich so, ja.
Ja. In welcher Kombination und in welchem Verhältnis standen diese Jungs untereinander?
Ja, am Anfang freundschaftlich verbunden und dann in der Nachkriegszeit geht es natürlich darum, es gab sehr viele Bandenkriege in Wien in der Zeit und wer die Herrschaft übernimmt, da wurde dann auch der Ehrenkodex verlassen. Simpel gesagt ist es so, in dem Moment, wo die Schusswaffe sozusagen ins Spiel kam, haben die natürlich angefangen, sich umzunieten. In der Vorkriegszeit war es eigentlich so, dass sogar ein Messer verböhnt war in dem Milieu, da hat man sich die Dinge mit Fäusten ausgemacht. Und in dem Moment, wo eigentlich das Maschinengewehr ins Spiel kam, hat so eine Art Neoliberalisierung in der Unterwelt stattgefunden, kann man sagen.
Okay. Wie ging deren Leben zu Ende?
Nur die meisten sind nicht sehr alt geworden, weil sie eines unnatürlichen Todes gestorben sind. Also das war damals, ist glaube ich, so die durchschnittliche Lebenserwartung von so einem Unterweltganoven knapp über 40 gewesen, wenn er Glück hatte.
David Schalko, ein Mann, der erstens aus Österreich kommt und zweitens mit Büchern groß geworden ist. Kann man sagen, dass Sie einen nicht unwichtigen Teil Ihrer Kindheit in Wiener Bibliotheken verbracht haben?
Ja, wahrscheinlich, ja. Also ja. In öffentlichen Bibliotheken, weil, ja, eigentlich schon. Also ich bin eigentlich mehr ein Mensch, der aus der Literatur kommt, als einer, der aus dem Film kommt oder aus dem Fernsehen. Also meine Ursprünge sind in der Literatur, dann bin ich ins Fernsehen abgedriftet und wieder zur Literatur zurückgekehrt.
Gibt's für Sie in Ihrem Leben ein allererstes Buch, das in Ihrem Kopf einen Schalter umgelegt hat?
Bibi Langstrumpf.
Echt?
Okay. Nein, ich glaube, mit 8 oder 9, was man da halt so liest, das ist, waren eher so Abenteuersachen wie die Schatzinsel oder Robinson Crusoe, so ein bisschen Charles Dickens. Dann habe ich irgendwann mal, glaube ich, mit 12 den ersten Thomas Mann in der Hand gehabt, wo man sich dann so langsam reinschleicht in diese Erwachsenenabteilung und schaut, was dort ist. Und dann liest man halt viele deutsche Klassiker, klarerweise. Ja. Aber auch so Sachen wie Stephen King. Also ich glaube, ich war einfach ein wahnsinniger Vielleser und bin es heute noch. Und deswegen kann ich sagen, jetzt ist diese Genre oder das, was mich da mehr interessiert, sondern ich bin eigentlich ein Dauerleser und eigentlich einer, der wenig Serie oder irgend sowas
schaut. Was war das Faszinierende von Anfang an für Sie, dass man sich so seine eigene Welt erschaffen konnte?
Es ist meine eigene Welt und es ist eine Form der Kommunikation mit jemandem. Ich finde, ein Buch ist was wahnsinnig Intimes eigentlich.
Ja.
Und es ist eine ganz andere Form der Nähe sozusagen, finde ich, die man da... ich finde, es ist eigentlich die näheste Kunstform, die es gibt. Also die, wo man jemandem anderen am nächsten...
Können Sie den Punkt an Ihrem Leben festmachen, wo Sie gesagt haben, ich will jetzt auch selber schreiben?
Ein Initiationserlebnis, wo eine Tintenfeder vom Himmel fiel und in meiner Hand landete und gesagt, ich weiß jetzt, dass ich Schriftsteller werden will. Nein.
Hat sich so ergeben?
Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich habe irgendwann mal als Jugendlicher begonnen zu schreiben. Ich glaube, mit dem Lesen kommt ja irgendwie auch die Sehnsucht, selbst zu schreiben, und dann ist die Frage, ob man dort bleibt oder nicht, glaube ich. Also das ist so ein bisschen die Geschichte.
Jeder, der schreibt, hat ja Ansprüche an sich selbst. Wie oft
ich glaube auch Leute, die nicht schreiben, haben Ansprüche an sich
selbst. Aber diejenigen, die schreiben, erst recht. Kennen Sie den Moment, dass Sie den eigenen Ansprüchen nicht genügen und sagen, ich lasse es jetzt und fange morgen nochmal an?
Na klar, ich glaube, das ist sozusagen wie eine Art Witterung, mit der man lernt zu leben. Ist jetzt eine gute Zeit zu schreiben oder... Ist es etwas, was man dann sowieso wegwerfen wird, oder es geht ja eher darum, dass man wegwerfen kann? Also das ist ja eigentlich die hohe Kunst, dass man nicht alles als brillant empfindet automatisch, nur weil es aus der eigenen Feder entspringt.
Es gibt Schriftsteller, die mit einem ganz engen und festen Konzept an ihre Geschichten rangehen und ans Schreiben rangehen. Es gibt andere, die sozusagen offen und frei sind. Zu welcher Kategorie gehören Sie?
Ich glaube, dass es jedes Mal anders ist. Also jedes Buch oder jedes Projekt hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten, das ist wie eine Insel, die man entdeckt und dann für sich kartografiert, und manche Dinge sind schon wahnsinnig weit im Kopf und sind sehr strukturiert. Andere Dinge entstehen durchs Schreiben und werden sichtbar gemacht, so wie man fischen geht eigentlich, und also das ist immer sehr unterschiedlich.
Wenn Sie mit dem Buch anfangen, wissen Sie, wie Sie aufhören?
Meistens ja.
Vor plus minus 10 Jahren haben Sie in Österreich Weiße Nacht veröffentlicht, ein satirisch, ironisch, literarisches Buch über einen jungen Mann, der einem charismatischen Politiker verfällt. Hm. Das Ganze ist vor Gericht gelandet. Warum?
Ach so, ja, weil der Herr Betzner, das ist der Adjutant vom Herrn Haider, war der Adjutant vom Herrn Haider, der stark in den Medien war mit seinen Lebensmenschen-Zitaten und viel geweint hat, der sich da als Witwe sozusagen ein bisschen geriert hat, sich auf den Schlips getreten gefühlt hat. Das ist aber eine sehr märchenhafte Erzählung. Natürlich war er Vorbild. Mhm. Das ist aber auch nicht verboten. Und weil er auch für eine Typologie von Politiker steht, der halt sozusagen so dieses typische Zöglingstum repräsentiert. Mhm. Aber in dem Roman geht es ja eigentlich um diese nationalsozialistische angehauchte Esoterik sozusagen und diese Selbstdarstellungsmärchenwelt, in der sich das befindet. Insofern ist das auch in der heutigen Zeit mit Fake News und Sebastian Kurzen und etc. ganz gut aufgehoben, der Roman. Ja. Also es hat sich eigentlich, wenn man den liest, hat man halt, würde man jetzt jemanden anderen im Kopf haben, was aber auch vielleicht nicht so falsch wäre.
Was hat Sie literarisch an diesem Jörg Haider damals fasziniert oder interessiert?
Wir hatten damals eine Fernsehsendung, wir produzieren ja, wie gesagt, diese Willkommen in Österreich mit einem Stand-up über den medialen Umgang mit dem Tod von Jörg Haider, der ja in Österreich fast vonstatten ging wie das Begräbnis von Lady Diana. Und wir haben das ein bisschen zurechtgerückt sozusagen und daraus ist ein Skandal entstanden und ich war auch in so einer Fernsehdiskussionssendung und habe mich danach wahnsinnig geärgert eigentlich, dass das so ist. Und da habe ich beschlossen, ein Buch drüber zu schreiben, weil es mich einfach beschäftigt hat.
Was war das für ein Skandal, der da entstanden ist in Österreich?
Ja, man hat uns vorgeworfen, dass wir sehr pietätlos mit dem Tod von Jörg Haider umgehen. Es ist aber sehr schwierig, pietätvoll mit einem Tod umzugehen, wenn die Politiker in den eigenen Reihen behaupten, die Sonne sei vom Himmel gefallen oder sei nur mit dem 11. September vergleichbar. Das ist dann ein bisschen schwierig, finde ich.
Bedeutet
die Relation zu.
Bedeutet, dass es diesen Mythos Jörg Haider heute noch in Österreich gibt?
Es gibt sicher noch eine gewisse Art der Heiligenverehrung, vor allem in Kärnten. Aber so wie vor 10 Jahren ist es sicher nicht mehr. Also dafür ist dann zu viel Korruption im Nachhinein rausgekommen. Er hat ja auch Kärnten in einem Zustand hinterlassen, der jetzt eher mehr katastrophal als glorreich ist. Also ich glaube, dass in vereinzelten Milieus wird man sicher noch finden, aber die große, breite Heiligenverehrung des Jörg Haider, glaube ich.
Was ist aus dieser Familie geworden, also in Deutschland zumindest?
Ich nehme an, die Frau Haider verwaltet noch immer das Bärental, den Grundbesitz der Familie Haider, und sonst weiß ich nicht, das ist dieser, aus den Medien relativ verschwunden.
Dieser Prozess, den Sie damals abbekommen haben, wie ist der ausgegangen?
Den haben wir gewonnen. Das war ja auch in Märchenform geschrieben, das Buch. Und das war einer der lustigsten Urteilsverkündungen, die ich je gehört habe, weil die Richterinnen vorgelesen haben, da spielen jetzt dann zwei Löwen miteinander. Und der ganze Gerichtssaal hat gelacht. Und sie hat immer gesagt, bitte, es handelt sich noch um eine Gerichtsverhandlung. Also es war schon auch ein bisschen skurril.
Diese Late-Night-Satire mit Grissemann und Stermann in Österreich, glaube ich, kann man sagen, hat Kultcharakter. Was ist das Erfolgskonzept dieser Geschichte, Herr Schalko?
Ja, in erster Linie die zwei, weil die das ganz hervorragend machen und auch ein ganz eingespieltes Duo sind. Und natürlich, weil diese Sendung sozusagen auch immer wieder ein bisschen die Grenzen übertritt und nicht so gemacht am Reißbrett wirkt wie andere Late-Night-Shows. Und dass es sozusagen auch ein bisschen die Grenzen überschreitet. Und sie ist ein wichtiger Sprachrohr in Österreich geworden. Ja. Und es ist eigentlich eine der letzten Fernsehheimaten, die es wahrscheinlich beim ORF noch gibt.
Wann wurde die Grenze das letzte Mal überschritten?
Die wird jede Woche überschritten.
Was erwartet uns dann bei der nächsten Grenzüberschreitung oder
Grenzüberschreitung? Schauen wir mal, wie
die Wahlen ausgehen. Ach so, okay. Machen die eigentlich alles mit fertigem Text und fertigem Konzept oder agieren die auch frei?
Es gibt Gags, die geschrieben sind, die werden aber immer wieder verlassen. Und das, was ihre Stärke ist, ist das Improvisieren. Aha. Und auch zu sagen, wenn ein Gag schlecht ist, und das wird dann auch verhandelt vor der Kamera. Also es ist ein bisschen eine österreichischere Variante der Late-Night-Sendung.
Also man kann sich auf YouTube auch bitterböse Nazi-Satiren
angucken. Man kann sich auf unserer Seite alle Sendungen anschauen.
Ja, und also ich könnte mir vorstellen, aber das wissen Sie besser als ich, dass es da auch die ein oder andere juristische Auseinandersetzung gegeben hat. Oder täusche ich mich da?
Nein, immer wieder, klar. Ja. Immer wieder gibt es das, sind auch immer wieder Gratwanderungen sozusagen. Die FPÖ ist sicher nicht unser bester Freund und beschäftigt sich sicher regelmäßig mit der Sendung. Und wenn sie nicht so populär wäre, dann wäre sie wahrscheinlich auch schon längst abgesetzt. Aber so einfach geht es ja zum Glück nicht.
Ja. Die beiden sind auch ein Duo, das auf die Bühne geht, mit eigenem Programm.
Genau.
Weil in Österreich es ja auch so eine Tradition gibt, dass man mit Satire, also ganz anderes Beispiel, Manfred Deix, einer, der als Karikaturist ja auch sehr, sehr, obwohl bitterbös oder gerade weil bitterbös, sehr, sehr erfolgreich war.
Ja, absolut. Also das wird ja in Österreich fast erwartet, oder von Österreichern hat man fast das Gefühl, dass es eine gewisse Geschmacksgrenze überschreitet. Ich glaube, das ist fast inzwischen so ein bisschen ein seltsames Trademark von Österreich, wenn man Ulrich Seidel anschaut oder Thomas Bernhard oder Manfred Deix oder etc., dass das sozusagen sich immer auch sehr stark mit den österreichischen Grauslichkeiten beschäftigt. Der Österreicher hat das auch ganz gern, sich da so ein bisschen in dieser Grauslichkeit zu suhlen. Das wird dann oft mit Humor verwechselt, aber in Wahrheit ist es einfach auch so ein bisschen, da steckt schon ein bisschen Selbstverachtung drin, glaube ich. Aha. Und der Thomas Bernhard hätte vermutlich gesagt, Österreich ist kein Land, sondern eine Geisteskrankheit. Aber das ist auch so fast schon eine Touristenattraktion geworden. Also die österreichische Bösartigkeit ist eigentlich ähnlich zur Mozartkugel fast eine Touristenattraktion.
Also wenn Sie diesen Claudius Seidel ansprechen, der dieses Projekt gehabt hat.
Ulrich Seidel, der dieses Projekt gehabt hat
im Keller. Also das ist schon ein Eindruck und ein Einblick in ganz tiefe österreichischen Abgründe.
Ja, ne, der Keller ist auch in Deutschland wahrscheinlich ein Abgrund, aber klar, das ist das am liebsten hergezeigte Wohnorgan des Österreichs, ist der Keller, und dort finden natürlich, da gibt es ja den Ausdruck Keller-Nazi auch, also sozusagen, das ist vielleicht bei uns ein bisschen anders als in Deutschland, wo die Nazis auf die Straße gehen und demonstrieren, bei uns wird das noch immer gerne im Keller praktiziert. Ja.
Und dann wird Führers Geburtstag gefeiert.
Ja.
David Schalko aus Österreich, der mit den unterschiedlichsten Menschen beruflich gesehen zu tun hat. Grissemann, Stermann, über die Late Night seit vielen Jahren und sehr erfolgreich machen, haben wir gesprochen. Mit Josef Hader haben Sie, glaube ich, auch etliche Projekte gemacht.
Ja, Aufschneider, das war so ein Zweiteiler, ein Fernsehzweiteiler, den wir gemeinsam geschrieben haben auch. Und meinen ersten Film habe ich mit dem Josef schon gemacht. Also.
Kluger Mann?
Ja, absolut. Ein Genie.
Ein Genie. Was ist das Geniale an diesem Josef Hader?
Josef Hader, weiß ich, den kenne ich
nicht. Aber ohne I.
Ja, ich glaube, dass der eine ganz eigene Form des Kabarets erschaffen hat, die natürlich in einer Tradition steht, in einer österreichischen, die es schon bei Qualtinger etc. gab, aber die sozusagen eine ganz eigene Humorfarbe hat, eine ganz eigene Musikalität in seinem Dialog schaffen und auch in seinen Figuren. Ja. Und also ich glaube, man kann ja so von Haderesk fast sprechen irgendwie. Mhm. Also so gesehen ist der wahrscheinlich eine ähnliche Figur wie der Polt in Bayern oder so. Ne?
Dann haben Sie mal einen Film gemacht, das ist noch gar nicht so lange her, der dann insofern tragisch endete, weil der Hauptdarsteller verstorben ist. Gerd Voss, ein großartiger, ein wunderbarer Theaterschauspieler.
Ja, das war sehr traurig. Also Gerd und ich haben lang, es war eine Fernsehserie namens Altes Geld, an der Rolle gearbeitet, und leider konnte der Gerd nur 6 Drehtage machen, weil er dann gestorben ist und wir während dem Drehen den Hauptdarsteller austauschen mussten. Das wurde dann von Kier übernommen, sehr gut. Es war auch wichtig, dass das jemand ist, der quasi fast das Gegenteil vom Gerd repräsentiert, und das war sehr traurig, weil es war auch eine große Sehnsucht von ihm, das spielen zu können. Er war eigentlich immer sehr filmaffin, obwohl er ja so wenig Filme gemacht hat.
Ja, merkwürdig eigentlich. Ein großartiger Theaterschauspieler, der so wenig Filme und so wenig
Filme. Das hat sich für ihn nie ergeben, und das war, glaube ich, auch ein großer Sehnsuchtsmoment für ihn, Filme zu machen. Es war nicht so, dass er es nicht machen wollte.
Bei Harald Krasnitzer ist es fast umgekehrt. Also einer, der ganz viel Filme...
Will der Theater machen?
Fernsehen machen? Okay. Weiß ich gar nicht.
Keine Ahnung.
Weiß ich auch nicht. Aber mit ihm haben Sie auch relativ viel...
Wir haben 3 Tatorte produziert, ja. Aber da habe ich nicht selber Regie gemacht.
Aber angenehmer Gesprächspartner, angenehmer.
Absolut.
Ja. Und guter Schauspieler auch obendrein.
Absolut, ja.
Sie werden wieder zurückfahren nach Österreich heute, vermute ich mal.
Nein, jetzt fahre ich nach München und dann fahre ich weiter nach
München deshalb, weil da eine Dependance ist.
Weil ich gerade eine Serie für Sky vorbereite und da noch Sachen erledigen muss.
Und dann geht's nach Österreich und dann wird am Sonntag gewählt.
Genau.
Die Prognose von vorhin, die gilt noch, dass es eine Neuauflage der ÖVP-FPÖ-Koalition geben wird.
Ich glaube, das ist die wahrscheinlichste Variante, muss man leider sagen.
Ja, und was wäre mit, wenn es rechnerisch geht, einer Kombination aus ÖVP mit dem jungen Altkanzler?
Am sinnvollsten wäre Schwarz-Grün, weil das vermutlich dem Thema eine Chance gibt, das am brennendsten ist, nämlich dem Klimawandel.
Ja.
Und abgesehen davon gab es diese Variante in der Bundesregierung noch nie.
Also. Wenn sich's rechnerisch ausgeht, denken Sie, das wird dann dazu kommen?
Ich glaube, das hängt sehr stark von den Grünen ab und es hängt sehr stark davon ab, wie stark die ÖVP sich in Richtung Umweltschutz bewegen kann. Also die ÖVP ist ja sehr in den Zwängen von Konzernen, die da spenden. Also das ist ja auch eine Geschichte. Ja. Ich glaube, das hängt dann von den Verhandlungen ab einfach.
In jedem Fall sind wir am Sonntagabend gemeinsam schlauer.
Ja, schauen wir mal. Oder ratlos wie zuvor.
Gut, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ja, gern, danke.
Eins gehört.